Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Heute geht es um neue Wege in der Programmierung und als Gast haben wir dazu Dirk Pohler eingeladen, den Dachchef von Appian. Hallo Herr Pohler. Fällt das Wort Prozessflussdiagramm, schlafen 8 von 10 Anwesenden sofort ein? So trocken und dröge klingt das Thema. Auch wenn man englische Buzzwords zum Thema einfließen lässt, wie Business Process Model and Notation, Low Code, Hyper Automation, Business Process Management, Model to Execute, ändert das nichts am Grundproblem, nämlich dass das Thema schon ein sehr spezielles ist und daher auch der provokante Titel dieses Podcasts, Wer braucht schon Programmierer? Das ist zugegebenerweise ein bisschen Clickbait-mäßig gestaltet. Herr Pohler, wird Automatisierung in der Programmierung, Low-Code, No-Code etc. dazu führen, dass wir in ein paar Jahren keine Programmierer mehr brauchen werden?
Ja, zunächst einmal hallo in die virtuelle Runde und vielen Dank an Sie, Herr Riedel, für die Einladung, Teil Ihres Podcasts sein zu können. Ich glaube, dass es immer Programmierer geben wird und dass es sogar der Trend entgegengesetzt ist, dass es auch zukünftig einen höheren Bedarf an Programmierung geben wird. Wir haben das ja festgestellt, jetzt auch gerade in den letzten Monaten und Jahren durch eine stärkere Verbreitung von künstlicher Intelligenz und auch einem höheren Automatisierungsgrad, nimmt aber auf der anderen Seite der Anspruch zu, die Komplexität zu und ich glaube, da braucht man einfach ein wirklich sehr, sehr abgerundetes Bild an top ausgebildeten Programmierern, die diese Komplexität managen können. Also kurz gesagt, ich glaube, dass simple Anwendungen tatsächlich von anderen Rollen übernommen werden können, aber es wird nach wie vor anspruchsvolle Anforderungen geben und dafür brauchen wir einfach den Programmierer.
Mhm. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Das simple Anwendungen war jetzt gerade das Stichwort. Fangen wir mal bei den Grundlagen an. Was ist denn ein Prozessflussdiagramm, mit dem sich solche Sachen ja darstellen lassen? Und was hat es mit diesen Kästchen, mit den Pfeilen und den Rauten da auf sich? Was kann man da alles abbilden?
Ja, ein Prozessflussdiagramm, schon fast ein historisches Hilfsmittel, ist, wie der Name schon sagt, ein Diagramm, welches mit Hilfe von einer grafischen Abbildung die Abläufe im Unternehmen darstellt. Das zeigt die Abhängigkeiten, es zeigt die unterschiedlichen Schritte, aber auch die Rollen und die Verantwortungen. Das Prozessflussdiagramm ist, wie ich eben schon sagte, ich glaube, das gibt es schon seit 30 Jahren. Wenn ich an Prozessflussdiagramm denke, muss ich immer an den Herrn Scheer denken, also den Professor Scheer von der Uni Saarbrücken, der damals Vorreiter war, ich glaube, die Idee, die er hatte, war, die IT und den Fachbereich zusammenzubringen.
Der Professor Scheer, der ist ja in der Wirtschaftsinformatik eine ganz große Nummer mit seinem ARIS-Modell in Deutschland und weltweit hat sich dann das Business Process Model and Notation daraus entwickelt. Falls es überhaupt stimmt, was ich gerade sage, korrigieren Sie mich bitte. Wie hängt das denn alles zusammen?
Ja, genau. Also das stimmt. Ich würde sagen, die Ursprünge, die kommen tatsächlich mit auch von der Uni Saarbrücken. Da ging es einfach darum, dass man, so wie Sie es so schön gesagt haben, mit Kästchen, Pfeilen und Rauten versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden zwischen dem, was eine IT programmieren soll und dem, was der Fachbereich verstehen soll, wie ein Ablauf, wie eine Anwendung funktionieren soll. Und wenn wir zurückdenken, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre, da kamen dann die ersten richtig großen SAP-Programme, ich will noch nicht mal mehr Projekte sagen, auf. Und dann haben dort Horden von Programmierern Anwendungen entwickelt und die Anforderungen wurden in 500 Seiten dicken Lastenheften zusammengeführt und das schon allein diese zwei Beispiele zeigen, dass da unfassbar viel Verständnispotenzial oder Unverständnispotenzial geherrscht hat. Und Herr Scheer hat dann angefangen zu sagen, okay, wir brauchen irgendwas, um die Anforderungen, die ein Fachbereich hat, die er aber nicht so benennen kann, besser darstellen zu können, sodass die IT auch versteht, was will denn eigentlich der Fachbereich. Und das ist so für mich die, die Geburtsstunde des Prozessmodells. Der Herr Scheer hatte diese Thematik damals ereignisgesteuerte Prozessketten genannt, EPK, aber auch auf anderen, in anderen Teilen dieser Welt hat es dann natürlich ähnliche Bestrebungen gegeben und irgendwann, irgendwann Anfang von 2000 hat sich, warum auch immer, ich glaube auch getrieben durch große Softwarehersteller wie IBM, wie Oracle, wie Microsoft, wie SAP, hat sich ein globaler Standard durchgesetzt. Und das ist eben dieser Standard Business Process Modeling Notation, BPMN. Und die Idee ist es, dass im Prinzip diese grafischen Elemente wie ein Kasten, wie ein Pfeil, wie eine Raute, gibt es aber auch noch mehrere Kreise, dass die eine eindeutige Funktion haben und dass jeder, der so ein Prozessflussdiagramm sich anschaut und kennt sich mit diesem BPMN-Modell aus, genau lesen kann, was soll denn diese Anwendung machen. Und so hat man diesen, diesen weltweiten Standard gebildet, der, der in der Zwischenzeit auch Teil der, der unterschiedlichen Softwareplattformen geworden ist, wenn es darum geht, grafisch unterstützt zu entwickeln.
Ich glaube, das wäre an der Stelle recht hilfreich zum Verständnis für Leute, die da jetzt noch nicht so im Thema drin sind, da ein kurzes Beispiel zu nennen. Haben Sie da vielleicht was parat? Ansonsten könnte ich mit einem aufwarten.
Fangen Sie mal an und dann bringe ich ein zweites.
Ja, okay, also mir fällt da so zum Beispiel das Spiel Siedler ein. Also da gibt es ja auch so Prozesse, die da ablaufen. Also sagen wir mal, da ist jetzt ein Sägewerk und da liefert irgendjemand Baumstämme an und dann werden da Bretter draus gesägt. Und diesen Prozess, den könnte man da eben so mit Pfeilen und Rauten und Kästchen darstellen, so Holz rein, Sägeprozess, Bretter raus.
Genau, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Analogie. Ich gehe jetzt, um die andere Seite abzudecken, mal in die Finanzindustrie. Wir alle haben, oder anders, wir alle haben schon mal mit dem Gedanken gespielt, ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen. Und in der Regel ist der erste Schritt, zur Bank zu gehen und zu fragen, ob man denn Geld bekommt. Und das ist dann auch ein schöner Prozess. Man hat im Prinzip ein Gespräch, da werden Informationen aufgenommen. Dann gibt unser Bankberater, der natürlich auch in der heutigen Zeit ein digitaler Bankberater sein kann, der gibt dann diese Informationen weiter an die Prüfstelle in dem, in der Bank. Und die Prüfstelle in der Bank, die prüft dann anhand von entsprechenden Regeln, welche Höhe des Kredites gibt sie uns, welche Laufzeit ist das und wie sind die Konditionen. Und wenn diese wenn unsere Kreditwürdigkeit entsprechend gut ist, bekommen wir dann am Ende des Prozesses dann die Zusage, dass diese Kreditanfrage genehmigt wird und wir Geld ausgezahlt bekämen, wenn wir es denn brauchen.
Jetzt sind wir, glaube ich, gerade an einer ganz zentralen Stelle bei dem Thema, weil anhand von Ihrem Beispiel könnte man jetzt sagen, ja, dieses Ablaufdiagramm, das ist ja eher was für den Bankberater und der geht es so durch und am Ende kommt dann die Entscheidung, kriegt Kredit oder kriegt nicht Kredit. Das ist jetzt die eine Seite, solche Ablaufdiagramme gibt es ja auch, aber die andere Seite ist ja auch die Frage, wie das dann in die Programmierung reinstellt und da ist er reinspielt und da ist er an. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem die Rauten, Pfeile und Kästchen zu Code überführt werden. Hier gibt es dieses Schlagwort Model to Execute. Was ist denn hier der Status Quo? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht, wenn Sie da mal drauf eingehen, bitte.
Ja, das war, genau, das ist im Prinzip diese Fortsetzung dieser Idee, diese grafischen Prozessflussdiagramme dann direkt in Code umzuwandeln. Und ich würde mal behaupten, dass so die ersten Anbieter in 2015, Entschuldigung, vor 15 Jahren, in 2005, 2006, die Möglichkeit hatten, das zu tun. Mittlerweile ist das Standard, das ist Status Quo. Ich würde mal behaupten, dass jede Geschäftsprozessmanagement-Plattform in der Lage sein muss, um auch die Marktanforderungen zu erfüllen, das zu tun. Technisch gesehen ist es im Prinzip so, dass diese grafischen, die für uns vordergründig sehr grafischen Diagramme unter der Motorhaube einfach Code haben. Und dieser Code, das sind dann kleine Programme, die etwas ausführen schon. Das heißt, dass jedes dieser grafischen Diagramme mehr ist als ein Bild, sondern im Hintergrund eine in sich gekapselte Logik, die dann entsprechend nur angestoßen werden muss, um etwas zu tun.
Und die übergeben sich dann Ergebnisse gegenseitig, diese abgeschlossenen, abgekapselten Systeme und arbeiten dann wieder damit. Und am Ende kommt dann auch ein Ergebnis raus, optimalerweise. Okay, jetzt gibt es auch noch den Begriff Hyperautomation. Der taucht auch immer in dem Zusammenhang auf. Was steckt denn da dahinter? Ist das was Neues oder ist es nur ein neues Wort für alten Wein in neuen Schläuchen? Oder?
Ja, also zunächst einmal, Hyperautomation ist zugegebenermaßen ein neueres marketinggetriebenes Schlagwort, aber steckt da tatsächlich in Teilen auch etwas Neues dahinter. Wenn wir in der Vergangenheit von Automatisierung gesprochen haben, dann ging es im Prinzip ja im Wesentlichen um das Zusammenspiel von einem Mitarbeiter, der genauso in einem Prozessfluss eine Entscheidung treffen muss, eine Aufgabe erfüllen muss und dann hinter Dingen, die automatisiert stattgefunden haben, beispielsweise durch Regelwerke, durch Entscheidungstabellen, aber oder auch durch eine Trittsoftware, die man damit mit eingebunden hat. Wenn wir über Hyperautomation sprechen, dann bedeutet das, dass wir noch mehr neue Technologien und Technologieansätze mit reinbringen. Und da ist im Moment ja in aller Munde das Thema Robotic Process Automation, was hier einen großen Markt mitbringt und vor allen Dingen das noch sehr, sehr junge Thema der künstlichen Intelligenz. Also wie können uns Algorithmen der künstlichen Intelligenz helfen, schneller, besser und auch kostengünstiger Entscheidungen zu treffen, die in der Vergangenheit von einem Mix aus Mensch und Maschine gemacht wurde. Und wenn man das alles zusammenpackt in einen Ablauf, in einer Anwendung, die dazu dient, Abläufe, und das können Produktionsabläufe sein, das können administrative Abläufe sein, es können kundenorientierte Abläufe sein. Wenn man schafft, das wirklich so eins zu eins zu übertragen, dann spricht man von Hyperautomation.
Ah, okay. Also praktisch neue Technologien wie Bots und KI kommen da dazu und dann wird aus Business First Model and Notation beziehungsweise Model to Execute Hyperautomation, wenn man so will vielleicht, okay?
Ja, genau. Also da gibt es ja, also ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein abgedroschenes Beispiel, aber wo man sich das oder wo ich mir das auch immer ganz gut vorstellen konnte, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann geht es einfach darum, so eine Art von intelligenter Segmentierung zu machen. Also wenn man im Callcenter sitzt und dann bekommt man einen Anrufer rein oder einer, der sich durch Chat angemeldet hat, und dann wird dann auch schon entsprechend entweder der Tonlage oder entsprechend der Wortwahl, die dort gemacht wird, wird so eine Segmentierung durchgeführt, vielleicht auch noch verbunden mit Informationen, die man darüber hinaus hat. Und dann sagt man auch schon, hier, das ist ein besonders wütender Kunde, das ist aber ein besonders wichtiger Kunde. Und man bekommt schon so eine Einordnung als Callcenter-Mitarbeiter, die einem dann hilft, nicht ganz so überrollt zu werden und das Gespräch einfacher, besser starten zu können.
Okay, eine hässige, eskalierende KI würde dann den besonders wütenden Kunden an den besonders wütenden Callcenter-Mitarbeiter verbinden. Aber ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht. Ich finde ja auch diese Bot-Geschichte sehr interessant. Ich habe mal gehört, wenn man Bots einsetzt, also diese RPA-Bots, diese kleinen digitalen Einzelmännchen, die Bildschirmarbeit erleichtern, dann machen die da ganz schnell ihre automatisierten Prozesse und man könnte tatsächlich eine Bildschirmaufnahme davon machen. Und wenn man die dann ganz langsam abspult, dann sieht man da tatsächlich, wie der Mauszeiger hin und her geht und diese Bots da die Arbeit verrichten, die man eigentlich selber machen müsste. sozusagen. Ist das so, oder?
Also ich, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Eigentlich sollte das im Hintergrund laufen, aber ich habe tatsächlich auch in den Anfängen von RPA vor einigen Jahren habe ich das mal gesehen, dass auf einem lokalen Desktop genauso ein Bot dann installiert war und der Bot im Prinzip dann diese stumpfsinnige Arbeit gemacht hat, die der Sachbearbeiter hätte machen müssen. Das Lustige war nur, in dem Moment, in dem der Bot das gemacht hat, durfte der Sachbearbeiter den Laptop nicht bedienen. Das heißt, wir können dann über Evidenz sprechen, ja, was macht Sinn, ob der Sachbearbeiter dann zuschaut, dass der Bot das genau macht. oder nicht, aber am Ende ist es, beschreibt es auch hier ganz gut das System. Also wenn es wirklich einfache Arbeiten gibt, die man auslagern kann, und es geht einfach nur darum, also wir alle haben ja auch schon mit Copy-Paste einige Stunden verbracht, und wenn es einfach darum geht, dass sowas im Tagesgeschäft immer wiederkehrend ist und man kann das standardisieren, dann ist so eine RPA-Technologie natürlich sehr, sehr hilfreich, um erstens mal Fehler zu vermeiden, die Geschwindigkeit zu erhöhen und Ressourcen für höherwertigere Aufgaben freizugeben.
Ja. Spannend wird es, wenn mit KI ausgestattete Bots dann mal Podcast-Aufnahmen starten und
ja, genau, für uns sprechen.
Ja, genau. Und über uns lästern. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg bis dahin. Ja, wo sind denn die natürlichen Grenzen für Low-Code oder No-Code-Herangehensweise? Also vorhin hatten wir ja mal das Beispiel von dem Computerspiel Siedler. Ich habe da jetzt einen Prozess in dem Spiel beschrieben, aber man wird ja, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, niemals ein Computerspiel damit erstellen können, sondern da geht es eher um so Dinge wie Zeiterfassungssystem oder eine Dokumentenablage. Also wo verorten Sie da die natürlichen Grenzen für diese ganze Herangehensweise?
Ja, also ich glaube, dass, also ich stimme Ihnen da erstmal zu, dass es natürliche Grenzen gibt, und ein Computerspiel wird nie allein durch eine künstliche Intelligenz geschrieben werden können, also zumindest nicht, was meine Lebensdauer betrifft. Also ich mag jetzt nicht in das Jahr 2021 schauen. Ich glaube, dass und diese Elemente, wie diese künstlichen intelligenten Algorithmen, dass die uns einfach helfen, in Teilen die Anwendungen besser zu machen. Und es wird immer ein Mix sein aus, ja, das kann man mit Low-Code machen. Und ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Begriff No-Code, weil ich glaube, dass wenn man wirklich über Anwendungen nachdenkt, die jetzt über das hinausgeht, was wir heute auch schon mit den Microsoft Office Tools machen, im weitesten Sinne, dann braucht man einfach auch Informationen darüber, welche Informationen will ich denn haben, wo liegen diese Informationen, also wie sieht die Datenstruktur aus, wie sieht das Datenmodell aus, und wenn man an dem Punkt ist, dann ist es einfach schwierig zu sagen, naja, der Sachbearbeiter hat aber das Verständnis, dass der die Kundennummer in dem System A legt und die Produktnummer, die der Kunde anfragt, die liegt in dem System B, und von dem Objekt, von der Struktur her, will der Kunde aber nur diese fünf Elemente sehen. Ich glaube, dass man einfach da sehr, sehr schnell feststellt, dass es ein gutes also das Low-Code hilft, ein optimales Zusammenspiel zwischen dem Fachbereich und der IT darzustellen, dass es uns einfach hilft, hier schneller, besser Anwendungen implementieren zu können, dass man viel, viel flexibler ist, Marktänderungen, die jetzt vom Kunden getrieben sind, von der gesetzlichen Geschichte getrieben sind, von der Umgebung getrieben sind, dass man die einfach anpacken kann und dass es nicht mehr diese Monster und Kolosse sind, wo man Angst hat, diese anzufassen, sondern dass man einfach sehr, sehr flexibel damit umgehen kann. Und das ist die Idee, und ich glaube, da wird es einfach in der Zukunft einfacher und schneller sein, auch diese Komplexität zu managen, aber es wird immer eine Komplexität, eine Mächtigkeit geben, und für die braucht man einfach das Zusammenspiel zwischen einem IT-affinen Fachbereichsmitarbeiter und eben dem Programmierer oder dem IT-Mitarbeiter.
Super, das war ein schönes Schlusswort. Dann ist die Frage jetzt nochmal abschließend beantwortet, ob man auch in Zukunft noch Programmierer braucht. Die Antwort lautet eindeutig ja. Herzlichen Dank, Herr Pola. Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. Herr Riedl, hat mir Spaß gemacht und bis bald.
Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer und iTunes.